Ich habe es eben schon erwähnt, wir fangen heute mit der neuen Predigtreihe an, mit der neuen Themenreihe Auf dem Weg. Die Jakobusbriefe, damit wollen wir uns heute und die nächsten 5 Male auch beschäftigen. Und ich bin gespannt, was uns so alles erwartet. Und auf dem Weg, da kann man sich sehr, sehr viel vorstellen drüber. Jesus selbst sagt ja auch, er ist der Weg. Und wir sagen ja oft so gängig, der Weg ist das Ziel. Und heute haben wir ein ganz interessantes Thema, ist umschrieben wie einen wunderschönen Schlag in die Magengrube. Und Kevin wird heute was dazu sagen. Vielleicht magst du gerade schon nach vorne kommen. Ich würde ganz gerne einfach, bevor Kevin starten kann, noch kurz für ihn beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass Kevin heute hier ist und hab Dank, dass er neben Teen und Jugend und was er sonst noch alles so zu tun hat, auch hier zu uns in der Gemeinde spricht. Danke, dass du ihn befähigst, und ich bitte dich auch, dass du ihm die richtigen Worte in den Mund legst und dass wir vor allem auch das hören, was du uns ins Herz reinlegst. Amen.
Amen. Ich freue mich mega, heute zu euch sprechen zu dürfen. Als ich noch in einer Jugendgruppe war als Teilnehmer, nicht als Jugendreferent, Da hatten wir einen Jugendpastor, einen Jugendreferenten, der begeisterter Kampfsportler war. Deswegen orientiere ich mich heute auch ein bisschen daran. Und dieser Kampfsportler, der war nicht nur persönlich aktiv und erfolgreich. Ich glaube, sogar Europameister war er im Kickboxen und im Judo. Ich müsste ihn noch mal fragen an der Stelle, wenn Serda das sehen sollte. Kannst mir noch mal ein paar Infos geben. Aber er hatte sogar eine Trainerlizenz. Und weil er so begeistert war und diese Lizenz hatte, dauerte es gar nicht lange. Da war das auch ein Thema bei uns in der Jugend. Und wir fingen an, bei ihm zu trainieren. Und wir waren halt keine ganz so pazifistische Jugend. Aber das Training sah bei ihm so aus, dass wir viel Ausdauerübungen machten, Seilspringen und Sparringskämpfe. Sparringskämpfe sind so Übungskämpfe, die sehr, sehr mild sind. Und war cool, aber neben all der Technik und so weiter wollten wir Jungs natürlich gucken, was hat das für Auswirkungen. Wir wollten es praktisch haben. Wir wollten nicht nur gegen so Boxsäcke kämpfen oder so. An der Stelle nochmal danke an Bina und Jona, dass ich das Ding hier ausleihen durfte. Und an unsere Technik-Jungs, die mir sowas ermöglichen. So eine Sache hier einfach mal spontan hinzuhängen. Ja, wir Jungs wollten Praxisbezug haben. Und so haben wir gelegentlich Vergleichsveranstaltungen gestartet. Die haben bei uns in den Kellern stattgefunden, natürlich unter gewissen Sicherheitsmaßnahmen. Und Jungs halt. Und es war ein unglaublich tolles Gefühl, wenn man sich gegen seine Gegner behaupten, sie in Schach halten konnte, wenn man sie mürbe machen konnte, müde und die Oberhand hatte, wenn man sie schwächen konnte. Allerdings musste man ziemlich aufmerksam sein, damit das auch so blieb. Denn ein Moment mangelnder Konzentration oder wenn man angefangen hat, selbst zu schwächeln, wenn der Blick mal abgeschweift ist, dann brauchte es nur einen Schlag. Der Gegner, der brauchte nur einmal aus Verzweiflung heraus oder aus auch Können, wie auch immer. Er brauchte einen Schlag, der einmal durchkommen musste, durch die Deckung, mit Glück oder gekonnt. Und schon wendete sich das Blatt. Das Momentum war dann plötzlich auf der anderen Seite. Manchmal kommt es mir persönlich vor, als wenn mein Leben oder mein Glaubensleben, unser Glaubensleben, auch wie so ein Kampf ist. Wir genießen regelrecht die Situation in unserem Glaubensleben, wenn wir nach vorne gehen und einen Schlag nach dem anderen landen können. Wenn es in unserem Glauben einfach funktioniert und wir gute Sachen, gute Situationen genießen dürfen. dann haben wir einmal eine Zeit, in der es einfach mit der stillen Zeit, mit unserer Gemeinschaft mit Gott super läuft. Und das gefällt uns. Das ist toll. Dann gibt es im Leben Situationen, die einfach toll sind, die super funktionieren, die uns glücklich machen. Bei den Kids, bei den Schülern, bei den Studenten sind es vielleicht gute Noten in der Schule, in der Uni. Später im Arbeitsleben ist es eine Gehaltserhöhung aufgrund von guter Leistungen, die uns einfach glücklich stimmt, wenn man Anerkennung bekommt für das, was man so leistet. In der Gemeinde ist es ein toller Gottesdienst, ein Dienst, der wunderbar klappt. Und da stimmt uns alles glücklich. Und dann kommt so ein unerhoffter Schlag, ein Schlag, mit dem man nicht gerechnet hat. Krankheit, Probleme auf der Arbeit, Pech in der Beziehung, Rechnungen, Sünde, Verlockungen. Das sind Dinge, die schmerzen. Ich schätze, wir haben alle positive Dinge gerade vor unserem inneren Auge, aber auch durchaus negative Dinge, Herausforderungen, denen wir in unserem Glaubensleben begegnet sind. Heute starten wir mit der neuen Predigtreihe Auf dem Weg, der Jakobusbrief. Welcher Weg? Es geht um den Glaubensweg. Der Glaube ist keine statische, feste Sache. Es ist etwas, was unterwegs geschieht. Es ist etwas mit viel, viel Bewegung. Und so wie Waldi es gesagt hat, Christus sagt auch, ich bin der Weg. Und was hat das mit dem Jakobusbrief zu tun? Ein spannender Brief. Alex hat vorhin scherzeshalber gesagt, eine strohende Epistel, da hat der Luther zitiert, der den Brief gar nicht mochte. Er wollte ihn am liebsten aus der Bibel streichen, konnte aber nicht. Wir beschäftigen uns in den nächsten Wochen mit dem Jakobusbrief und was Jakobus uns da näher bringt. Diese Predigt habe ich betitelt mit ein wunderschöner Schlag in die Magengrube. Und das mag vielleicht komisch klingen, aber in den nächsten 20, 25 Minuten möchte ich euch erklären, warum ich das so benannt habe und warum ein Schlag in die Magengrube auch mal tatsächlich ein wunderschöner Schlag sein kann. Jakobus, wer ist Jakobus überhaupt? Jakobus ist der Halbbruder von Jesus. Halbbruder Jesus wurde Maria von dem Heiligen Geist eingegeben und Jakobus ist der Sohn von Maria und Josef. Jakobus war ein richtiger Praxistheologe. Er war jetzt nicht so der Typ, der so tief, schwieriges, schweres, theologisches Gut in die Leben hineingesprochen hat, sondern er hat sich wirklich auf das praktische Leben bezogen in seinen Briefen. Und ich meine, er kannte sich aus. Schließlich ist er mit Christus gemeinsam aufgewachsen, tief verwurzelt in der jüdischen Lehre, vor allem orientiert an den Sprüchen von Salomo, richtig triefend in seinem Wissen von Weisheit geprägt. Aber ganz besonders geht er eben auf ergreift er das Leben so praktisch, und das ist das Schöne am Jakobusbrief. Es ist nicht irgendetwas, was sich nicht auf unsere Leben bezieht, es ist etwas, was ganz, ganz dicht bei uns ist. Und auch Jakobus kannte diese Schläge, so Tiefschläge ins Leben hinein, die Herausforderungen waren, die Prüfungen waren. Da war nicht immer alles einfach in seinem Leben. Er war knapp 20 Jahre lang der Gemeindeleiter in Jerusalem. Und für diesen Dienst, für seinen Glauben ist er schließlich sogar gestorben. Er hat eine Gemeinde geleitet und geprägt und die mega, mega groß war. Und dort, wo Menschen aufeinandertreffen, da gibt es immer Konflikte. Es gibt Herausforderungen organisatorischerseits, Seite, zwischenmenschlicher Seite. In diesen 20 Jahren kam eine Dürreperiode von mehreren Jahren, die bedeutete Hungersnot und Armut. Es gab eine Zeit der Verfolgung von den jüdischen Leitern der Gesellschaft. Leute, die früher Nachbarn waren, die Freunde waren, die Arbeitskollegen waren, die vielleicht sogar Familie waren, die plötzlich nach dem Leben der Christen in Jerusalem trachteten. Dieser Mann kannte wirklich auch die Tiefschläge des Lebens und die Tiefschläge und Herausforderungen des Glaubenslebens. Deswegen ist es so praktisch zu sehen, was er sagt, wie das Glaubensleben funktioniert. Aber schauen wir uns mal näher an, was Jakobus uns geschrieben hat und worauf wir heute eingehen wollen. Genau. Seht, den ersten Text finden wir in Jakobus 1, Verse 1 bis 4. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Meint der Typ das ernst? Wir sollen uns freuen an Prüfungen, an Herausforderungen. Wir sollen uns darüber freuen, wenn wir mal so einen Schlag in die Magengegend bekommen. Ich meine, seien wir mal realistisch. Du bekommst so einen Schlag in die Magengrube und du fängst an zu feiern. Schwer vorzustellen. Jakobus sieht das Glaubensleben, das spoilere ich jetzt mal ein ganz bisschen, als einen Kampf. Und in diesem werden wir mit verschiedenen Herausforderungen und Prüfungen konfrontiert. Die müssen überwunden werden, um unser Durchhaltevermögen wachsen zu lassen, um stärker zu werden. Wenn wir durchhalten in Zeiten der Anfechtung, dann bringt uns das näher dahin, wo wir alle hinwollen, näher an den Sieg, näher an Christus, näher an den Himmel. Dann werden wir vollkommen sein. Wenn ich mir diese Verse ansehe, die wir gerade gelesen haben, dann fallen mir drei Punkte ins Auge. Und diese möchte ich mit euch näher betrachten. Wir haben das hier in der Folie, habe ich die einfach mal hervorgehoben. Prüfungen verschiedenster Art. Den Punkt nenne ich mal Prüfungen. Standhaftigkeit habe ich als Durchhaltevermögen betitelt. Und Vollkommenheit. Und fangen wir mal mit Prüfungen an. Dort finden wir den nächsten Text, den wir uns ansehen wollen. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert, bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir, bildlich gesprochen, unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Jakobus 1, die Verse 12 bis 18. Was sind das eigentlich für Prüfungen, denen wir da begegnen? Eine Prüfung im Glauben kann im Grunde alles sein. Wenn du einer Sache im Alltag begegnest, Und sobald sie deinen Glauben herausfordert, ist es eine Prüfung. Es gibt Dinge, welche das sehr offen und frontal tun. Im Boxen sind das vielleicht so frontal geschlagene Schläge. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Beim Boxen hast du die Jabs. Das sind so die Fürhand. Das sind Schläge, die sind nicht besonders kräftig im ersten Augenblick oder die scheinen auf dich zuzukommen und du kannst ihnen leicht ausweichen. Das ist nicht so die große Herausforderung. Die kannst du blocken, den kannst du ausweichen. Und ich habe selten in meinem Leben erlebt oder bei irgendwelchen Kämpfen, dass jemand K.O. geht von einem Jab. Was können das für Situationen in unserem Leben sein? Das sind vielleicht Situationen, wo wir ganz offen sehen, dass sie unser Glauben herausfordern. Wir sehen sie von Weitem kommen. Wir können ihnen gut ausweichen. Dann gehen wir da mal einen Schritt zur Seite oder ziehen schön schützend unsere Deckung hoch. Danke. Genau. Und es ist gut, da aufzupassen. Halt, stopp, pass auf, hier wird's gefährlich. Das sind Dinge wie vielleicht Alkohol und Drogenmissbrauch. Das sind Dinge wie Pornografie, Diebstahl, Sachen, wo wir von Weitem sehen, das ist nicht gut. Das schadet unserem Glauben. Das Gefährliche mit Jabs ist, dass sie dich beschäftigen. Und wenn du dich zu doll auf einen Jab konzentrierst, kann es sein, dass du den Haken, der von der Seite kommt, nicht mitbekommst. Es kann aber auch sein, dass du in einem Moment der Unaufmerksamkeit, weil da vielleicht nebenan irgendetwas Interessantes passiert, mal nicht in der Lage bist auszuweichen. Und dann bist du viel, viel tiefer drin in dem Dreck, der dich runterzieht, der dich ablenkt, als du es eigentlich sein möchtest. Und dann kann es auch sein, dass solche Sachen dich und deinen Glauben herunterziehen, dass sie dich beeinflussen in einer Art und Weise, wie du es nicht gerechnet, wie du es nicht für möglich erachtet hast. Pass auf, das ist gefährlich. Achte darauf, die Konzentration zu behalten. Achte darauf, nicht abgelenkt zu werden, sondern deinen Fokus zu setzen auf das Ziel. Es ist richtig gefährlich, wenn man sich verliert. Dann kann auch ein Jab dich zum Staucheln bringen. Ihr merkt, Prüfungen und Anfechtungen sind ein Thema in unserem Leben, welches wirklich große Aufmerksamkeit bedürfen. Sie lauern tatsächlich an jeder möglichen Stelle. Und ich möchte dir mit diesem Punkt jetzt nicht Angst machen, dass du sagst, am besten laufe ich weg, sondern ich möchte dich einfach nur sensibilisieren, dass du in deinem Leben darauf achtest, was ist gut und förderlich für meinen Glauben und wo muss ich vielleicht etwas mehr aufpassen. Was Jakobus aber ganz, ganz wichtig ist, und das haben wir in dem vergangenen Text gelesen, ist, dass er sagt, Anfechtungen und Prüfungen sind zunächst erstmal gar nicht so verkehrt. Die sind gar nicht schlecht. Prüfungen sind von sich aus, von ihrer Natur aus neutral. Geld, Macht, Sexualität, Bedeutung, all das sind Dinge, die sind von Grund auf eigentlich nicht böse. Nein, du kannst sie sogar gebrauchen, um den Herrn zu ehren. Wenn der Herr weiterhin Nummer eins in deinem Leben ist, wenn sie allerdings die Leitung in deinem Leben übernehmen, dann passiert es ganz schnell, dass sie zu etwas Bösem werden. Dann wird aus einer Prüfung eine Versuchung und aus einer Versuchung wird eine Sünde. Und Sünde ist letztendlich Tod. Es ist etwas, was uns vom Herrn trennt und da müssen wir aufpassen. Wichtig ist an dieser Stelle Durchhaltevermögen oder Standhaftigkeit, wie Jakobus es schreibt. Wir lesen den nächsten Text, Haltet nun also geduldig aus, Geschwister. Jakobus 5, Vers 7 bis 11. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahresregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister. Damit Gott nicht verurteilen muss, denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leid Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Jakobus 5, Verse 7 bis 11. Ein Beispiel. 1871 gab es in Chicago ein Riesenfeuer. Chicago war damals eine Stadt von etwa 300.000 Einwohnern. Und bei diesem Feuer, das ist bis heute noch so die Geschichte, die sich kleine Feuerwehrkinder am Lagerfeuer erzählen, um sich zu gruseln. Also das ist grausam gewesen. 300.000 Leute in dieser Stadt in Chicago und ein Feuer, das so gewaltig war, dass 200 bis 300 Menschen, man weiß es nicht genau, ihr Leben verloren, 100.000 Menschen obdachlos wurden. In dieser Zeit gab es in Chicago einen Mann, Horatio Gates Spafford. Und dieser Mann war Anwalt, zu dem Zeitpunkt gerade 33, 34 Jahre alt. Und dieser Mann hat ebenso viele andere Menschen in Chicago damals viel verloren. Er verlor einen Großteil von seinem Vermögen, weil er in Immobilien investiert hat, die niedergebrannt sind. Aber noch viel, viel größer schmerzte ihn ein anderer Verlust, weil er seinen einzigen Sohn verlor. 2 Jahre später wurde Horatio von seinem Arzt dazu ermutigt, eine Reise zu unternehmen nach Europa. Vielleicht auch einen Neuanfang zu starten mit seiner Familie. Und weil der Arzt einfach auch Sorge hatte um die Psyche von Horatio. Und so machten sie sich auf den Weg und plötzlich musste Horatio aber in Chicago bleiben, weil es dringende geschäftliche Dinge zu erledigen gab. Und er schickte seine Familie vor. Und unterwegs traf das Schiff der Familie auf ein anderes Schiff und es sank. Und mit dem Schiff sanken auch 4 Töchter. Es waren Annie, 12 Jahre alt, Maggie, 7, Bessie, 4 und ein 18 Monate altes Baby. Als Anna, die Frau von ihm, in Europa ankam, schickte sie ein Telegramm mit 2 Worten. Saved alone. Alleine gerettet. Ich glaube, egal was man sich denkt, die Emotionen, die da waren, kann man nicht nachvollziehen. Und auch wenn das jetzt über 200 Jahre her ist, fühle ich mich bis heute in diesem Moment emotional aufgewühlt. Wie hat sich diese Familie dort gefühlt? Warum erwähne ich ihn? Dieser Mann schrieb ein Gedicht, das wir bis heute kennen, in vielen Liedern. Und ich möchte es einmal vorlesen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus, das Lamm, und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich, auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise den Herrn. Nun lebe ich in Christo, für Christum allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihn hab ich Fried und Erlösung vom Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Trotz aller Schläge, trotz aller Schicksalsschläge, trotz all dieser Tiefschläge sehe ich in diesem Gedicht eines, dass diese Familie am Herrn festhielt. Es gibt ein anderes Schriftstück, in dem er sagt, an dem Moment, da sind sie gerade an der Stelle vorbeigefahren, wo das Schiff sank, und da sagt, schreibt er drin, es war ein Brief an seine Schwester, an dieser Stelle ist das Meer 5 Kilometer tief, aber ich weiß, dass meine Kinder nicht da unten sind, sie sind oben beim Herrn, und ich freue mich auf die Zeit in der Zukunft, wenn ich sie wiedersehen kann. Das ist Durchhaltevermögen. Das ist Vertrauen auf den Herrn. Und Jakobus sagt uns im Jakobusbrief an dieser Stelle, ey, orientiert euch an die Propheten, die doch am Herrn festhalten, gehalten haben. Wir preisen ihre Standhaftigkeit, dass sie trotz allem Leid, trotz der Menschen, die sich gegen sie ausgesprochen haben, am Herrn festgehalten haben und gesagt haben, was wahr und richtig ist. Orientiert euch an Hiob. Hiob war ein Mann, der ebenso wie die Familie Spafford alles verloren hat. Und weil er standhaft blieb, weil er zum Herrn hielt, wurde er gesegnet. Beim Boxen steht und fällt alles mit unserem Durchhaltevermögen. Es ist das Erste, was im Training sich verbessert. Und wenn du dann in einem Fight bist und der Kampf über die Runden geht, dann ist derjenige mit dem Durchhaltevermögen, derjenige, der durchhält, der immer weitermachen kann, derjenige, der nicht mürbe wird, derjenige, der die Konzentration behält, der den Fokus hat auf den Sieg, auf den Herrn, derjenige, der im Vorteil ist, derjenige, der gewinnen wird, der triumphieren wird. Derjenige, der auch mal Schläge einstecken kann, ohne auf die Knie zu gehen, der kein Glaskinn hat, wie man so schön sagt, das ist derjenige, der zum Sieg hinläuft. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wie fit bin ich, nicht jetzt im Boxkampf, sondern in meinem Glaubensleben, bin ich bereit, auch mal Schläge einzustecken und trotzdem weiterzumachen? Und wenn ich mal was bekomme, bin ich bereit, auf den Beinen zu bleiben? Bin ich bereit, diesen Herausforderungen zu begegnen? Um verteilen zu können, müssen wir oftmals auch einstecken. Vollkommenheit. Was bedeutet es, vollkommen zu sein? Ein Vers von Paulus bringt es wunderbar auf den Punkt. Ich habe ihn jetzt leider nicht als Folie dabei, aber ich möchte ihn vorlesen. Römer 13, Vers 14. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Unser ganzes Leben soll dem Herrn gehören und unser ganzes Leben soll seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wir sollen integer sein. Vollkommenheit bedeutet, dass unser Leben in Tun und Handeln Christus ähnlicher, ja gleich wird. Das heißt es, Christ zu sein. Wenn wir in unseren Prüfungen uns der Versuchung hingeben, dann erwächst Sünde aus dieser. Das Ergebnis der Sünde ist Tod, ein Getrenntsein von Mensch und Gott, von Schöpfer und Schöpfung. Da sollen wir nicht hin. So soll unser Christsein nicht sein. Wenn wir jedoch durchhalten in der Prüfung, dann werden wir Christus ähnlicher und kommen der Herrlichkeit und Christus näher. Wir bringen praktisch den Himmel auf Erden. Durch unser Christsein wird Gott immer mehr und mehr für uns persönlich präsent und auch für die Menschen in unserer Umgebung. Wenn wir leuchten, wenn wir wirklich Christen sind, was ist das für ein Zeichen für Kelsterbach, für Frankfurt, Hessen, Deutschland, die Welt? Glaube und Liebe zeigt sich als Handlung. Ja, wir sind allein durch die Annahme Jesu Christi errettet, aber Christsein geht weiter. Beim Boxen ist es so, dass wir in den Ring steigen. Und da beginnt alles. Und ich habe oftmals das Gefühl, wenn ich mein Christsein oder unser Christsein, dann nehme ich mich nicht raus, mit dem Boxen vergleiche. Wir steigen in den Ring. Wir setzen uns in die Ringecke und betrachten unseren Gegner. Aber so werden wir niemals einen Sieg davontragen. So werden wir keinen Fight gewinnen. Es ist schön und bequem und ja, wir haben teilgenommen und der Herr sagt uns, wir sind gerettet, wenn wir ihn angenommen haben. Aber das Entscheidende ist, dass wir aufstehen und uns nicht einfach nur wohlfühlen lassen und umtätscheln lassen hier, ne, in der Ecke, sondern dass wir bereit sind, wirklich auch den Herausforderungen und den Prüfungen des Lebens zu begegnen. Christus sagt uns, dass wir seine Jünger sein sollen. Jünger heißt nachfolgen. Jünger heißt, Schritte zu gehen, die er vorgemacht hat und auf Situationen, auf Aufgaben einzugehen, die er uns gestellt hat. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst, in deinem Glauben, in deinem Christsein, aber Christus möchte dich einladen. Er möchte dir Aufgaben geben, Herausforderungen, Prüfungen, die du tun kannst, um im Glauben zu wachsen, in der Beziehung zu ihm hin. Das kann bei der einen Person sein, Gebet. Wann hast du das letzte Mal wirklich intensiv gebetet? Es kann bei einer anderen Person sein, Evangelisation. Wann hast du Leuten vom Glauben erzählt? Und ja, es gibt auch in diesen Situationen Niederschläge. Nicht immer so wie bei den Spaffords. Es gibt mal Scham vielleicht, dem wir begegnen. Angst, Zweifel. Aber es sind Dinge, die wir überwinden sollen. Das sind die Herausforderungen, das sind die Prüfungen, an denen unser Glaube wächst. Vielleicht ist es bei einer Person der praktische Dienst. Du bist eingeladen. Bist du bereit, Schritte der Nachfolge zu gehen? Wir waren in der letzten Woche am Wochenende auf der Pfingstjugendkonferenz in Siegen. Und da haben wir einen Kurs belegt. Und da meinte derjenige, der den Kurs gemacht hat, aus der Gemeinde von Joe, für alle, die es interessiert, meinem Vorgänger, Gottesfurcht finden wir nicht auf dem Sofa. Gottesfurcht, Beziehung erleben wir dann, wenn wir Schritte gehen. Wo stehst du? Wo ist der nächste Schritt für dich? Wir haben, wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema Taufe. Am 26. haben wir die Taufe hier. 26. war es, ne? auf den Camps wollen wir das auch machen, dass wir taufen. Taufe ist ein Schritt hin, das zu tun, der Aufgabe zu begegnen, die Gott uns stellt. Ich habe ein Video gesehen letztens und da hieß es, die Taufe ist der erste Schritt der Nachfolge. Die Bekehrung ist ein Annehmen des Geschenks. Die Taufe ist ein Schritt zu sagen, ja, ich mache es richtig safe. Ich gehe. Und dazu wollen wir dich einladen. Begegne Gott, indem du auch den Prüfungen begegnest und sie überwindest. Mit seiner Hilfe. Er steht an deiner Seite. Wenn du gehst, dann bist du nicht allein. Er ist dein Stecken und dein Stab. Das werden wir gleich auch noch singen. Und er will dir an deiner Seite stehen, egal wie tief und finster das Tal ist. Ich bete noch mal zum Abschied los und dann wollen wir in den Lobpreis. Herr, ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass bei all den Prüfungen, denen wir begegnen, in unserem Alltag, in unserem Glaubensleben, dass du an unserer Seite stehst. Ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du größer bist als all die Mächte um uns herum, dass du größer bist als jeder Gegner, der vor uns steht und dass du uns nicht alleine lässt. Und ich danke dir dafür, dass wir wachsen dürfen in diesen Situationen, dass wir dich da mehr und mehr kennenlernen dürfen und dass wir dich da mehr und mehr lieben dürfen, dass wir an diesen Situationen den Himmel auf Erden holen dürfen, Herr, und dass du uns nicht nur im Himmel begegnen möchtest, sondern dass du es jetzt tun möchtest, heute, hier und jetzt. Mach du dich groß und segne auch die weitere Zeit in diesem Gottesdienst, Herr. Amen.